Herzlich willkommen zu Sharkbite Ausgabe 75 der letzten Regular Season, also Hauptrundenausgabe der Saison 23/24. Und hallo Markus, es kommt mir so vor, als wenn es gestern wäre, dass die Saison im September begonnen hat.
Hallo Tube, boah, wenn dem mal so wäre, ja. Nee, kann ich nicht zustimmen.
Also die ging gefühlt sehr, sehr schnell vorbei. Das Einzige, was sich natürlich in diesem kurzen Zeitraum dann geändert hätte, wäre die Laune bezüglich der Heilleistung. Ne?
Ja, das ist das, was nachhängt. Von daher war das alles viel zu lang. Ja, von meinem persönlichen Gefühl, aber gut.
Ja, wir gehen ins letzte Wochenende beziehungsweise in den Freitag der Hauptrunde. Das ist dieses Jahr echt ein bisschen komisch gemacht von der DEL. Normalerweise ist der letzte Spieltag ja immer ein Sonntag. Dann hat man 2-3 Tage Zeit, um in die Playoffs reinzukommen, das Ganze ein bisschen vorzubereiten, vielleicht noch mal ein kleines Special aufzunehmen mit einem Gast aus dem entsprechenden entsprechenden Playoff-Gegner, in dem Fall der ersten Playoff-Runde für die Haie. Kann man natürlich schon vorwegnehmen. Das Ergebnis kennt ja wahrscheinlich jeder. Und ja, das entfällt dieses Jahr alles, weil Spiel 52 in der Hauptrunde ist am Freitagabend und Spiel 1 in den Playoffs ist am Sonntag. Dazu kommen wir aber später, denn wir haben später auch noch einen Gast dabei für die Partie am Freitag und für die Pre-Playoffs. Das lässt sich in diesem Falle ganz gut verbinden. Da haben wir den Sven aus Mannheim später mit dabei. Wir gucken jetzt aber ein paar andere Sachen erstmal, nämlich das letzte Wochenende der Haie, das letzte Wochenende der Junghaie. Wir schauen natürlich auf die DEL-Tabelle vor dem letzten Spieltag. Da ist zwar fast alles schon entschieden, aber so ein paar Sachen noch nicht. Und ja, die DEL-Planer haben gutes Händchen bewiesen mit den Partien am letzten Spieltag. Also da ist in vielen, vielen Spielen noch gehörig was drin und da ändert sich auch noch ein bisschen. Manchmal ist es knapp daneben gegangen, dass sich da noch ein bisschen was oder dass es spannend wird in der Partie, aber das schauen wir uns gleich an. Wir starten natürlich, wie sich das gehört, zuerst mit der Jugend, Markus. Und bevor wir zu U20 kommen, die wir am Wochenende etwas genauer beobachtet haben, kommen wir einmal zu U17. Wir hatten es letzte Woche gesagt, die waren zu Gast in Berlin an diesem Wochenende. Eine Niederlage am Samstag mit 2-5 aus Sicht der Junghaie, gefolgt von einem Sieg am Sonntag mit 4-2, bringt ein 3-Punkte-Wochenende, reicht, um Platz 2 aktuell vor Dresden zu halten. Düsseldorf auf 4, die Eisbären Juniors auf 5, noch in Schlagdistanz zu den Haien, also so irgendwo zwischen Platz 2 und 5 werden sich die Junghaie vor den Playoffs einpendeln, die ja da erst in 3 Wochen beginnen bei der U17. Vorneweg weiterhin und das inzwischen so, dass man jetzt sagen kann, 4 Spiele vor dem Ende, sie werden nicht mehr eingeholt werden, die Jungadler Mannheim mit 15 Punkten bei noch 4 Spielen zu gehen. Vorne. Und ja, warum sagen wir, dass es ein bisschen knapp werden könnte, so zwischen 2 und 5 für die U17? Die sind jetzt am kommenden Wochenende nämlich bei den Jungadlern zu Gast. Die haben von 22 Spielen 20 gewonnen und nur 2 verloren. Von daher, da kann am Wochenende natürlich ein bisschen was passieren in den vorderen Tabellenregionen. Da warten wir mal ab, wo wir dann vor dem letzten Spiel Wochenende 16., 17., 3. stehen. Das ist übrigens das erste Wochenende der DEL-Viertelfinals sein wird, wo die Haie hinwollen. Dazu, wie gesagt, dann ein bisschen später mehr. Aber Markus, gesehen haben wir natürlich die Spiele von der U20 in den Playoffs im Viertelfinale gegen Krefeld, bevor wir dazu kommen. Die anderen Serien stehen auch alle 1-1, Eisbären gegen Regensburg, Spiele geteilt, genauso wie Düsseldorf gegen Schwenningen und Ingolstadt gegen Landshut, wobei man sagen muss, Regensburg jetzt natürlich mit 2 Heimspielen vielleicht leicht im Vorteil und auch Schwenningen gegen die DEG. Bei Ingolstadt und Landshut greift wie bei Köln gegen Krefeld die 250-Kilometer-Regel, die besagt, wenn die Gegner innerhalb eines Radius von 250 Kilometer liegen, dann gibt es keine Doppelspiele in einer Stadt am Wochenende, sondern dann wird 1-1 das Heimrecht getauscht. wie das eben auch am Wochenende war, ne, bei Junghain und Pinguinen. Und fangen wir doch mal am Samstag an, Markus, das 4:1 für die U20.
Ja, ausverkaufte K2, kann man, glaube ich, sagen.
Also zumindest fast, ne?
Ja,
also
fast,
ich glaube.
Ja, es waren wenige Plätze waren auch frei, ne? Ja, aber es war gut gefüllt, Stimmung war gut. Das Spiel begann im ersten Drittel ein bisschen schleppend, weiß ich den Eindruck. Also beide suchten, glaube ich, noch so ihre Rolle so im ersten Spiel und wie sie da in die Playoffs starten wollten. Aber spätestens ab dem zweiten Drittel konnte man halt da sehen, warum die Junghai die Saison auf Platz 1 beendet haben und Krefeld Achter geworden ist. Da konnten die Junghai auch ziemlich schnell 1-0 in Führung gehen im Powerplay durch Elfyn Troppmann und hatten von da an eigentlich das Spiel im zweiten Drittel komplett im Griff. Haben dann zur Mitte des Spiels dann nochmal ein Powerplay erhöht, konnten dann gegen Ende noch das 3-0 nachlegen und da war das Spiel mehr oder weniger eigentlich schon gegessen. Letztes Drittel dann, Krefeld kam nochmal ran im Powerplay und am Ende die Haie noch mit dem Empty Net Goal und haben eigentlich einen über weite Strecken ungefährdeten Sieg eingefahren.
Ja, das liest sich, wenn man sich das anguckt. Wie gesagt, bei den Jungs die Zahlen immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber 44-15 Torschüsse.
Ja, also das war schon eine klare Angelegenheit.
Ja, also von daher, finde ich übrigens sehr lustig, du sagst, es sah sehr ausverkauft auf die offizielle Zuschauerzahl, 269 nur, würde sagen, das Ding war nur halb voll, das glauben wir beide nicht, ne?
Nee, auf keinen Fall.
Ja, also da war wirklich gut was los in der KA2. Also ich hätte jetzt gesagt, so 400 ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. So in dem Bereich kann man sich da wahrscheinlich eher einpendeln.
Ja, das spiegelt die Realität schon eher mehr.
Ah, kommen wir zu Spiel Nummer 2. Warte, jetzt habe ich es ein bisschen weggeklickt. Das war natürlich jetzt unklug. Du warst da in Krefeld beim 2:1 Sieg der Pinguine.
Ja, ich war dann gestern Mittag parallel zum Profispiel in Ingolstadt, war ich gestern in der Rheinlandhalle und Spiel 2 auch angeguckt. Ja, das Ende ist leider nicht ganz so erfolgreich. Am Ende gewannen die Krefelder mit 2:1 nach Verlängerung. Und auch da, am Anfang wirkten die Haie ein bisschen neben der Spur, die Junghai ein bisschen neben der Spur. Brauchten ungefähr 10 Minuten, bis sie wirklich ins Spiel reingekommen sind. Waren dann aber auch danach die bessere Mannschaft, vor allem bei 5 gegen 5. Krefeld hatte die meisten guten Chancen halt im Powerplay. Und es ging dann mit 0-0 in die erste Drittelpause. Im zweiten Drittel kam Krefeld auch wieder besser aus der Kabine, konnte dann früh das 1-0 erzielen im zweiten Drittel und hatte von da an ja erstmal das Spiel im Griff, aber je weiter die Uhr fortschritt, desto dominanter wurden dann auch die Junghai wieder. Und die haben sich aber darin ausgezeichnet, beste Chancen reihenweise auszulassen. Also es hätte dann im zweiten Drittel locker, sagen wir mal, wenn Krefeld auch eine der wenigen Chancen, 2-3 oder so stehen können oder vielleicht sogar müssen von der Anzahl der Chancen her oder der hochkarätigen Chancen her. Und dann ging es mit dem 1-0 ins letzte Drittel. Da konnten die Haie früh eine Unterzahl killen und hatten während der Unterzahl auch die Riesenchance auf den 1-1-Ausgleich, als sie dann das leere Tor nach einem Fehler in der Krefelder Defensive nicht getroffen haben. Nachdem die Unterzahl bestanden war, konnten sie dann trotzdem oder endlich ausgleichen zum 1-1. Und danach hatten beide Mannschaften die Chance, das Spiel zu entscheiden. Gegen Ende wurde es dann ein bisschen ruhiger, weil keiner, so wie wir es eigentlich vom Derby letztens DG gegen KHC kennen, keine entscheidende Fehler machen wollte. Und so ging es dann mit 1-1 in die Overtime. Und ein bisschen unglücklich, muss ich sagen, Tobin Brandt ging auf den vermeintlichen Rebound nach dem Abschluss von der blauen Linie. Die Scheibe, seinen Augen, war sie wahrscheinlich frei. Der Schiedsrichter hat es anders gesehen, hat ihn wegen Stockschlag dann 2 Minuten auf die Bank geschickt und Krefeld konnte das Powerplay dann ziemlich schnell nutzen und das Spiel hat mit 2:1 für sich entscheiden.
Ja, so sind alle 4 Serien, wie gesagt, beim 1:1. Es geht weiter am kommenden Wochenende für alle Paarungen natürlich dann. Und bei den Junghaien heißt das am Samstag 17 Uhr, wie letztes Wochenende, das Spiel wieder zu Hause. Und Krefeld am Sonntag auch 17 Uhr. Also nicht wieder so ein frühes 13 Uhr Spiel, sondern 17 Uhr. Und sollte das auch nochmal 1:1 ausgehen, das Wochenende, dann wäre Spiel 5 am Dienstag. Nicht kollidierend mit den Haien, kommen wir später drauf, am Dienstag um 19 Uhr in der Köln Arena 2. Wie gesagt, auch die anderen Serien, alle 1:1. Das wird mit Sicherheit noch eine ganz spannende Playoff-Runde bei der U20, bis es dann spätestens am 9.4., also in der Woche nach Ostern, dann den Meister zu verkünden gibt. Apropos Meister zu verkünden, Markus, wir kommen zu den Haien.
Tolle Überleitung, super. Ja,
vor der Saison wurde der Meister verkündet für die Haie als Ziel. Jetzt wurde auf Twitter, ich möchte nicht sagen, wurde es als Erfolg geschrieben, dass die Haie die erste Playoff-Runde erreichen, oder wie hast du das verstanden? Du weißt vielleicht, was ich meine, aber ich werde es auf jeden Fall ansonsten für diejenigen, die es nicht wissen, nochmal zitieren.
Ich könnte jetzt sagen, du hast meine Nachricht auf den Social Media Post gerade schon wunderbar zitiert, denn ich habe es im Grunde ja so gesagt, dass man ja das mehr oder weniger als Erfolg, oder man das einstufen kann, man wäre es als Erfolg, was jetzt halt so herausgekommen ist.
Also sehr schön übrigens, dass es dann am Ende richtig stand. Man hat sich später korrigiert. Vor dem Spiel war aber auf Twitter bei den Haien zu lesen, das letzte Hauptrundenspiel wurde dann korrigiert in das letzte Auswärts-Hauptrundenspiel. Und nach der Partie hieß es dann, zitiert von Twitter, wichtig, wir gewinnen das vorletzte Hauptrundenspiel in Ingolstadt. Mit Blick auf die Tabelle werden wir somit sicher in die erste Playoff-Runde einziehen. Sicher in der ersten Playoff-Runde sind die Haie ja aber eigentlich schon seit 3 Wochen.
Ja, korrekt.
Ne? Also das ist dann wirklich etwas unglücklich ausgedrückt, möchte ich meinen.
Ja.
Aber fangen wir das Wochenende doch mal am Freitag an. Wolfsburg, ja. Markus, sag mal, bis wohin du geguckt hast. Und dann führe ich fort.
Ja, ist okay. Also ich habe das Spiel von Beginn an geschaut. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Nach dem frühen 1:0 und dem ersten kapitalen Bock der Haie habe ich schon weitere graue Haare. Es wurde im ersten Drittel auch nicht besser, als dann im zweiten Drittel quasi eine Kopie des 1:0 fiel. Da war ich schon fast komplett ergraut und hatte schon keine Lust mehr zuzugucken. Und dann habe ich dann, glaube ich, noch 4 oder 5 Minuten geguckt und habe wirklich zur Spielmitte gesagt, so komm, es bringt heute nichts mehr. Es ist mehr oder weniger dein erster Urlaub, also der erste Teil vom Urlaub, und den möchtest du den Abend eigentlich etwas entspannter genießen, als dir das Spiel anzugucken. Und dann habe ich so Mitte des Spiels aufgehört.
Dann fassen wir mal einfach nochmal ganz kurz zusammen. Ich suche mir mal gerade noch eine Sache raus. Genau. Ja, ein 0:5 der Haie der übleren Orte. Wir haben nach dem Spiel gefragt, war es die schlechteste Partie der Haie in der Saison? Wir haben wenig Gegenstimmen bekommen. Wir haben immer nur bekommen, ja, es gab dann noch so andere, die waren ähnlich schlecht. Ne? Also zum Beispiel das 1:7 gegen Düsseldorf, das Ding in Schwenningen, das Ding in Augsburg vor Weihnachten. Aber so ganz von der Hand zu weisen ist es wahrscheinlich nicht, dass du an Spieltag Nummer 50 vielleicht wirklich eine der schlechtesten Leistungen der Saison gebracht hast, während die Haie auf der eigenen Homepage von Playoff-Hockey faseln.
Ja, es war halt das Interview mit Alexandre Grenier, was, glaube ich, so, was halt von jedem Spieler ist, mit irgendeinem Spieler oder Verantwortlichen. Und da wurde halt von Playoff-Hockey gesprochen, ne? Eine Partie mit Playoff-Charakter. Ne? Und im Endeffekt hat nur eine Mannschaft Playoff-Hockey gespielt und das war nicht die Haie.
Ich guck mal gerade, ob ich dir noch sagen kann, wer es war, ob ich es auf die Schnelle noch finde. Aber das ist Der Artikel ist schnell weg gewesen von der Homepage, also zumindest von der ersten Seite, deswegen ich suche es jetzt nicht mehr raus.
Ist das so? Das gibt's doch
Also
nicht mehr.
ich find ihn nicht mehr auf der ersten Seite, weil es sind natürlich jetzt ganz viele Artikel zu den Pre-Playoffs da, ne? Die überlagern natürlich. Aber ja, ne, du hast gesagt, du hast bis zum 3-0 geguckt.
Nee, bis zum 3 habe ich ja nicht mehr geguckt.
Okay, also bis kurz vor dem 3-0,
Ja.
2-0 weiß ich, hast du noch mitgekriegt.
Ja, das
So
habe ich
weit
noch aktiv
war ich noch.
mitbekommen.
Genau, so weit war ich noch. Ja, es fing gar nicht schlecht an. Bis zum 1-0. Das Problem war nur, das 1-0 für Wolfsburg fiel schon nach 4 Minuten. Und danach war wieder so ein Bruch drin. Ich fand den Rest vom ersten Drittel auch gar nicht mal so verkehrt von den Haien. Die haben die Unterzahl überstanden, als André Schuster vom Eis musste, auch weil
Sie haben doch
Wolfsburg
nur
sich ziemlich schnell.
1,23 übers Unterzahl
Ja,
gespielt.
auch wenn Wolfsburg sich relativ schnell eine Gegenstrafe eingefangen hat. Überzahl der Haie war dann aber auch nicht mehr so gut. Und ja, dann im zweiten Drittel dann dieses 2-0, dieser Alleingang für Archibald in der 25., ne, der seinen eigenen Rebound verwerten kann. Dann kurz vor Drittelende wahrscheinlich die Entscheidung, möchte ich sagen, so ganz knapp vor dem Drittelende, Peter Müller mit dem 3-0 für Wolfsburg, als er sträflich frei im Slot stand. Und das hat mich so ein bisschen an die Haie von so, weiß nicht, wann war das so? Ende, ja, so Dezember, so kurz bevor Bälen
Ja, da
dann,
auf jeden Fall. Da
ne?
war die
Ja.
Hochzeit des sträflich im Slot Alleinseins
Ja,
für
also
die
es war,
gegnerischen Stürmer.
ich war ja beim ersten Spiel auch in Wolfsburg. Beim ersten Spiel in Wolfsburg, was die Haie ja noch 4-3 nach Verlängerung gewonnen haben, waren irgendwie auch die Tore alle ähnlich quasi, ne? Es war einer war ein Querpass durch die eigene, durchs Drittel bei einem Break, und dann zweimal der Spieler frei im Slot. Hatten wir hier auch im dritten Drittel Wolfsburg dann noch so bis zum Powerbreak noch mit Aktionen nach vorne, hätten das Ganze noch viel höher schrauben können, wäre Tobi Antschitsch gar nicht da gewesen, der da den ein oder anderen Alleingang rausgefischt hat. Dann ab dem Powerbreak hast du gemerkt, wie Wolfsburg Gänge rausgenommen hat. Die Haie hatten Chancen, haben keinen Puck an Hannibal Weizmann vorbeigebracht. Glückwunsch übrigens an der Stelle. Ja, und dann am Ende noch zweimal getroffen. 4-0, Empty Netter, 59. Minute. Erst nehmen die Haie den Goalie raus bei der Überzahl, 2,5 Minuten vor dem Ende. Dann bekommen sie die Strafe. Es ist 4 gegen 4 auf dem Eis. Der Goalie ist wieder runter. Andy Mielli macht das 4-0. Und dann gab es auch noch den obligatorischen Unterzahl-Gegentreffer für die Haie. Das 5-0, Sekunden vor dem Ende durch JC Bodard. Da saß nämlich Grenier noch. Da war Wolfsburg dann tatsächlich noch mit dem einen Mann mehr auf dem Eis.
Aber
Kann man
Tube.
natürlich sagen, warte, 4 und 5-0 am Ende sind völlig egal, aber das macht natürlich trotzdem was mit einer Mannschaft.
Auf jeden Fall. Lass mich eine kurze Zwischenfrage noch
Ja,
stellen.
bitte.
Völlig losgelöst von dir. Was sagst du denn zu der Strafe gegen Grenier?
Ja, wenn man so eine Statistik für die dümmsten Strafen der Saison aufmacht, ist die auf jeden Fall vorne mit dabei.
Wahnsinn, oder? Also ich hab's mir da noch angeguckt. Das musste ich mir doch in meinem Bewegtbild angucken. Und da fehlen mir echt die Worte. Also du liegst 3-0 hinten, hast Überzahl, hast den Goalie draußen und dann nimmst du so eine Strafe? Also, sorry, verstehe ich nicht.
Das Einzige, was für mich so ein bisschen reinspielt, wo ich sage, ja, dann habe ich da so ein bisschen Verständnis. Er hat nicht gesehen, dass es die Goalie-Kelle ist und einen normalen Spielerschläger, da pfeift kein Referee in so einer Situation. Goalie-Kelle natürlich in dem Fall was anderes. Direkt vor den Augen des Schiedsrichters. Hallo, Arm hoch, 2 Minuten, ich komme.
Ja, das war schon darum bettelt. Ne? Du schickst mich da raus.
Es gibt
Ich will
übrigens nichts aus
vorbei.
Wolfsburg zu hören zu der Partie. Das liegt einfach daran, dass es in Wolfsburg keine Pressekonferenzen mehr nach den Spielen gibt, nur noch Open Locker Room. Aber zugegeben, nach dem Ergebnis hatte ich da keinen Bock drauf.
Aber auch
Das
da wieder ein Aber
kann ich ganz offen sagen. Aber die Haie haben es ja noch geschafft, sich auch damit selbst zu zerlegen.
Ja, genau, richtig. Und darauf wollte ich hinaus. Also, das ist ja noch mal. Also, wenn das Spiel schon nicht gut war und das Ergebnis nicht gut war, die Interviews danach, die sprachen aber auch wieder eine eindeutige Sprache. Ne? Sagen wir es schon mal, also Uwe Kopp hat zum einen sein Statement abgegeben und Mo zum anderen sein Statement abgegeben. Aber dass zwei Statements von Personen, die aktiv, ne, bei diesem Spiel dabei waren und das Gleiche gesehen haben müssen, so auseinandergehen können. Boah, irre.
Ja, und ich weiß, wem ich bei der, ich weiß, wem ich eher glaube bei dieser Partie, denn ich war dabei und es ist nicht der Trainer. Was ist, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ne, was ja auch immer so ein bisschen bei Uwe Krupp so ist, ne, was er ins Mikro sagt, was er dann woanders sagt, schon klar, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob die Haie sich da so ein Gefallen mit tun. Wie gesagt, ich möchte das Uwe Krupp gar nicht mal schlecht auslegen, ne, das ist normaler Trainer, sprich, um die Mannschaft ein bisschen zu schützen auch, ne, wie gesagt, in der Kabine werden da andere Worte gefallen sein. Ich war nach dem Spiel noch draußen am Bus, es sind teilweise Spieler einzeln rausgegangen, haben sich 50 Meter davon weggestellt und haben sich einzeln besprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob die über das Wetter von morgen gesprochen haben oder eben über ihre Situation bei den Haien oder über das, was gerade auf dem Eis passiert war, aber das spricht für mich ja schon Bände. Und das war wirklich so, dass es wirklich vereinzelt war. Das war relativ kurz nach Spielschluss. Da kann es auch keine große Ansprache nach dem Spiel gegeben haben. Oder es war, oder es war so, oder es war ganz kurz, ganz laut und dann sind die Spieler einzeln rausgegangen und haben sich darüber unterhalten. Mag auch sein.
Möglich ist das. Aber es ist halt ein unnatürliches Verhalten nach so einem Spiel. Kann man eigentlich so nicht.
5-0 nach dem Freitag. Andere Ergebnisse spielten den Haien aber so ein bisschen in die Karten. Ingolstadt freitags verloren, Mannheim freitags verloren. Gut, Schwenningen gewonnen, weil einer musste ja gewinnen, Mannheim oder Schwenningen. Von daher ging es am Sonntag tatsächlich noch um was, denn Platz 6 war theoretisch noch möglich für die Haie. Und in Ingolstadt wurde dann am Ende 5-3 gewonnen. Heißt auf der einen Seite, ja.
Sagst du, die Haie haben da ihren Job gemacht. Nicht mehr und nicht weniger.
Da kommen wir gleich drauf. Aber heißt auf jeden Fall für die Haie, du hast Ingolstadt dreimal in der Saison geschlagen, du hast Nürnberg in der Saison dreimal geschlagen. Das sind die beiden Gegner, die es in den Pre-Playoffs werden können. Das sind keine schlechten Aussichten für die Pre-Playoffs. Aber gucken wir, wie gesagt, dazu kommen wir später, gucken wir mal auf die Partie. Ingolstadt ist richtig gut gestartet und hätten schon führen können, vielleicht sogar müssen, bis die Haie dann in der 15. Minute in Führung gegangen sind. Ne? Pass an der blauen Linie quer von Schuster auf Dietz, der hält drauf. Alex Grenier hat oder hat nicht die Kelle dran. Die einen sagen so, die anderen sagen so. 1-0 für die Haie auf jeden Fall. Es folgt die erste Strafe für die Haie, eine Minute später ungefähr, Carter Proft. Und wie soll es auch anders sein? In Überzahl gleicht Ingolstadt aus.
Das war die zweite Strafe, aber die erste hat sich auch gehoben.
Ja, also die erste Strafe, die ein Powerplay gegeben hat. Ja, natürlich. Wenn wir es korrekt sehen wollen, hast du völlig recht. Ausgleich Stachowiak, Pieter an Moritz Müller vorbei, bekommt den Rückpass in den Slot. Stachowiak steht da zwischen zwei Haien, die beide nicht auf die Scheibe gehen. Irgendwie, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es waren Zielow und Van Kalster.
Das ist richtig. Van Kalster hätte noch die Chance gehabt, Stachowiak aus dem Spiel zu nehmen, aber der hat eher auf Pieter und den Pass geguckt, als sich Stachowiak anzunehmen.
Ja, Stachowiak frei, 1-1. Direkter Gegenzug, Haie gehen wieder in Führung. Und das war wahrscheinlich so ein bisschen der Neckbreaker für Ingolstadt an dem Tag. Bulli gewonnen, Scheibe hinten rausgespielt, Kamera über die rechte Seite ins Drittel rein. Perfekter Pass quer durch den Slot auf Aubry, der hält die Kelle rein, legt den auch noch wunderschön neben den Pfosten, dass Gartek nicht drankommen kann. Und die Haie gehen mit der 2-1-Führung ins zweite Drittel. Und ja, da ging es auch gut weiter für die Haie. Es gab zwar erst das 2-2 in der 23. Minute durch Janinhus, schön vorgelegt von Stachowiak, setzt sich dagegen McIntyre durch, landet dabei noch ein bisschen mit dem Ellbogen in McIntyres Gesicht, aber ich glaube nicht, dass das strafwürdig war. Also ja, er trifft ihn ein bisschen, aber für mich ist das eine Aktion aus dem, wie er die Scheibe führt. Gibt vielleicht einen Referee, der das gibt. Ich sage, es ist völlig okay, wenn das durchgeht. Und dann steht Nienhus am kurzen Pfosten frei zum 2-2. Aber wieder ging es schnell. Die Haie gehen in Führung. Und endlich hat Nick Bailen wieder getroffen.
Abgefälschter Schuss.
Ja, vom Panther abgefälscht. Ich glaube, es war in dem Fall dann Pieter. Deswegen bekommt Bale natürlich das Tor. Der ist ja auch richtig gefreut. Der hat so ein bisschen den Rucksack dann auch ausgezogen, der ihm auf dem Rücken war beim Torjubel. Hat man richtig gesehen, dass ihn das schon gewurmt hat, wie das in den letzten Wochen gelaufen ist bei ihm. Und es kam ja auch noch das 4 zu 2 für die Haie im zweiten Drittel. Eine Strafe gegen Grenier, die überstehen die Haie, dann befreit man sich, ist gerade wieder komplett. Grenier kommt, bedient Justin Schütz und der trifft dann zum 4 zu 2.
Aber Grenier hat doch davor noch den Alleingang nicht genutzt, ne? War das die Szene? Alleingang nicht genutzt und dann Schütz aufgelegt und der macht dann das 4-2, war das
Nee,
so?
der Alleingang war wann anders.
Ah, verdammt. Okay, dann habe ich das falsch zusammen in
Nee,
Erinnerung.
der
Okay.
war kurz vor seiner Strafe. Das war, da hat er den Alleingang gehabt und kurz darauf Aubry den Pfostenschuss.
Ah, okay, gut.
Und
Dann
danach
habe
kam
ich
die
das wieder
Strafe, also dann
erinnert.
kam Powerbreak und dann die Strafe für Grenier und das war dann das Ende der Strafe. Da war Aubry in Unterzahl gut durch und Grenier hat dann ein bisschen an der Bande gearbeitet und den Pass zu Schütz gespielt. Wir gehen ins letzte Drittel. Schnelles 5 zu 2 für die Haie. Abseits verdächtig, aber das konnte Magenta gut auflösen, dass es tatsächlich kein Abseits war beim Tor von Jason Best. Der hat dann den Verteidiger schön stehen gelassen, machte das 5 zu 2. Und ja, damit war die Partie dann im Prinzip gelaufen, auch wenn das dritte Tor durch Ingolstadt, durch Noah Dunham noch gefallen ist. Aber am Ende.
Sonntagsschuss.
Ja, und am Ende hat Ingolstadt aber dann nicht mehr großartig die Haie in Gefahr gebracht, dass man jetzt am Ende sagte, das war irgendwie knapp oder so, sondern das war wirklich ein ordentlicher Sieg, der dann am Ende nicht gefährdet war von den Haien. Also im Prinzip ab dem 3 zu 2 war Ingolstadt da meiner Meinung nach nicht mehr so drin, dass sie da etwas mitnehmen hätten können.
Ja, anders als beim ersten Spiel in der Stadt, ne? Da hat man das
Ja,
4 zu
genau.
2 geführt und dann das Ding am Ende noch 5 verloren. Von daher,
Genau.
sie haben ihren Job gemacht, wie ich einleitend schon gesagt habe.
Hieß aber auch, und das bringt uns jetzt zum Blick auf die Tabelle. Die anderen Spiele haben ja auch stattgefunden. Und nebenbei hat Schwenningen ein 0 zu 2 gedreht. Straubing war vorne 2-0 in Schwenningen. Schwenningen dreht auf 3 zu 2, gewinnt damit sicher Sechster. Wolfsburg nutzt das nicht, verliert zu Hause gegen Nürnberg 2-4. Deswegen auch die Plätze 3 und 4 mit Straubing. Beziehungsweise Platz 3 für Straubing sicher. Wolfsburg und München kämpfen am letzten Spieltag noch um Platz 4, genauso wie vorne die Fischer und Pinguins und die Eisbären um Platz 1. Platz 6, da kann nichts mehr passieren, das ist Schwenningen. Dann haben wir Platz 7 und 8, werden die Haie und die Adler ausspielen, genauso wie Platz 9 und 10, die Panther und die Ice Tigers. Am Ende ist ein bisschen was passiert auch noch. Iserlohn gewinnt in Frankfurt und egal wie das Spiel Augsburg gegen Düsseldorf ausgegangen wäre, damit waren die Roosters nicht abgestiegen. Die DEG gewinnt in Augsburg und Augsburg damit zum zweiten Mal in Folge sportlicher Absteiger. Und wir haben es ja letzte Woche schon mal besprochen. Mal gucken, wie das in diesem Jahr dann ausgeht. Da muss man eben die Playoffs in der DEL2 so ein bisschen im Auge halten.
Eins möchte ich noch dazu sagen. Glückwunsch nach Iserlohn. Was für eine Aufholjagd. Chapeau.
Ja, also ganz stark. Auf der anderen Seite natürlich, ne, Frankfurt lange vorne mit dabei gewesen, dann einen richtig schlechten Lauf gehabt, am Ende auch nochmal in akuter Abstiegsgefahr. Aber auch da, genauso wie bei der DEG, sicher genug von den Abstiegsplätzen weg jetzt am Ende, aber eben auch weit genug von Platz 10. Und um das Ganze nochmal mit Punkten ein bisschen zu unterfüttern. Bremerhaven 104, Berlin 102. Die spielen am Freitag um den ersten Platz. Sie spielen gegeneinander. Dritter Straubing, vierter Wolfsburg, 4 Punkte dazwischen. Die spielen auch am Wochenende, am Freitag gegeneinander. Das wäre mit einem Wolfsburger Sieg gegen Nürnberg, hätte das wirklich nochmal eng werden können für Straubing. München kann noch auf 4 kommen, ist jetzt auf 5. Die spielen dann jetzt am Freitag, lass mich kurz gucken, eben hatte ich es noch genau, gegen Augsburg zu Hause, die sind schon abgestiegen, das ist die letzte Hauptrundenpartie im altehrwürdigen Olympia-Eisstadion in München.
Ohne
Wie gesagt,
Augsburger Fans?
oder kaum Augsburger Fans, ich
Oder
glaube, ein
kaum, kaum,
paar
ja.
sind trotzdem da, die sich so Karten gekauft haben. Ja, da, wie gesagt, Vierter und Fünfter kann sich noch was tun, aber die Partie Wolfsburg gegen München steht fest, da geht es nur noch ums Heimrecht, genauso wie Straubing gegen Schwenningen. Und dann um die Pre-Playoff-Plätze, da kümmern wir uns dann jetzt gleich drum, wenn wir den Sven zu Gast haben. Bevor wir dahin gehen, Markus, hast du noch was zur
Hab
Tabelle,
ich
zu den
was?
beiden letzten Spielen der Haie?
Sind die beiden letzten Spielen? Nee, dazu nicht wirklich. Ne? Das Wichtigste kommt ja dann jetzt mit der Partie gegen die Adler und dann der Vorschau auf mögliche Pre-Playoff oder erste Playoff-Runden, Gegner, Partien, Matchups.
Ja, dann holen wir doch jetzt einfach mal unseren Gast dazu.
Genau.
Ja, und so verschnupft wie die Saison der Adler ist auch unser Gast. Hallo Sven.
Hallo ihr beiden, schönen guten Abend. Ja, nicht nur verschnupft, sondern auch der Hals ist leicht komisch. Also die Stimme klingt etwas merkwürdig. Salbei-Honig-Bonbons liegen bereit. Mal sehen, wie lange man es für die Saison der Adler noch brauchen wird.
Heißen die Salbei
Hallo
Honig?
Sven, gute Besserung.
Danke.
Heißen die
Zumindest.
Salbei Honigbonbons Akins, ja?
Nein,
Boah.
der war aber hart. Die heißen Armani und es sind auch gar keine Salbei-Honig. Ich habe gelogen. Es sind Manuka-Honig-Bonbons
Oh.
von einem
Oh, viel
Discounter, der hier um die
Information aus
Ecke ist.
Mannheim. Ja. Ja, wenn der Sven bei uns zu Gast ist, dann heißt es natürlich, wir sprechen über die letzte Hauptrundenpartie. Am kommenden Freitag die Haie zu Hause vor ausverkaufter Lanxess Arena, übrigens zum sechsten Mal ausverkauft in dieser Saison, gegen die Adler Mannheim. Und Sven, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, hätte man sich das vor der Saison angeguckt, hätte man auch sagen können, da spielen vielleicht zwei Teams Platz 1 und 2 in der Saison aus.
Du, da hätte man nicht mal vor der Saison drauf schauen müssen. Ich erinnere nur an das erste Heimspiel, also an das erste Mal das Spiel in der Köln Arena. Das war ja, da waren ja beide Teams, da hast du gedacht, was sollten die diese Saison noch einholen? Und die Antwort lautete dann am Ende, sie sich selbst. Also insofern ist das ein klares Duell der Verlierer der Saison, was da am Freitag, also der Hauptrunde, nicht der Saison, die ist ja noch nicht zu Ende, aber klares Duell der Verlierer der Hauptrunde, was da am Freitag stattfinden wird.
Das schreibe ich.
Ja, Köln und Mannheim spielen Platz 7 aus. Zeitgleich eben Ingolstadt und Nürnberg Platz 9, weil, wie gesagt, Nürnberg sich am 51. Spieltag mit dem Sieg in Wolfsburg nochmal in Schlagdistanz zu Ingolstadt gebracht hat. Ich hatte tatsächlich eigentlich vorher das Ganze zu untertiteln. Haie und Mannheim brauchen nicht mehr spielen, die können sich einfach hinsetzen und das Ding auswürfeln, wer gegen wen spielt oder irgendwer hat eine Präferenz und dann sagt man, ja, die Partie ist so ausgegangen. Jetzt funktioniert das ja gar nicht mehr so, Sven, ne? Wen hättest du denn am liebsten in den Pre-Playoffs?
Ich glaube, also wir hatten ja das, wann war denn das? Vorletztes Wochenende haben die Adler freitags dann gegen Nürnberg gespielt und sonntags gegen Ingolstadt. Also ganz, ganz klar. Also das Spiel gegen Ingolstadt, auch wenn irgendwelche, wenn Akins danach gemeint hat, das wäre ein richtig gutes Spiel seines Teams gewesen, er war sehr zufrieden. Ich finde, das hatte mit Profisport nur entfernt zu tun. Und zwar von beiden Teams und ich würde gern das Halbfinale gegen Ingolstadt nochmal in der Pre-Playoff sehen. Also aus Mannheimer Sicht, wenn du sagst, du willst als Adler weit kommen. Aus sportlicher Sicht fände ich den Vergleich gegen Nürnberg hochspannend. Ich finde Nürnberg so ein tolles Team, toll gebaut, viel Geschwindigkeit, die jungen Spieler mit viel Verantwortung. Hey, also wenn ich über Nürnberg momentan rede, komme ich echt ins Schwärmen. Das ist aber schon tatsächlich länger so, weil ich wirklich großartig finde, was sie da aus wenig Mitteln machen. Insofern haben beide Serien ihren Reiz. Wenn du mich auch fragen würdest, wer den Adler momentan besser liegt, dann auf jeden Fall Ingolstadt, weil ich glaube, die Nürnberger mit ihrer Geschwindigkeit und all dem, was sie mitbringen, das hattest du auch an dem Freitag gesehen. Nürnberg hatte in dem Spiel inklusive Shootout, das ging ja ins Penaltyschießen, sechs Pfostenschüsse, was so ein bisschen ausdrückt, was für eine Offensivpower die hatten und die Adler überhaupt nicht matchen konnten und die auch die Geschwindigkeit nicht matchen konnten. Jetzt ist in Mannheim die Historie, dass man noch nie eine Playoff-Serie gegen Nürnberg verloren hat. Aber ich halte von solchen Serien ehrlicherweise gar nichts. Insofern würde ich mir schon Pre-Playoffs eher gegen Ingolstadt wünschen, aus Mannheimer Sicht.
Markus, und was wollen wir für die Haie?
Ja, also du hast ja eben schon die Statistik, du hast gesagt, ne, die Haie haben dreimal gegen Ingolstadt und dreimal gegen Nürnberg gewonnen diese Saison. Und in der Analyse vom Sven, ja, dem habe ich eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Also ich bin eher auf Ingolstadt fixiert als Gegner als auf Nürnberg, denn ich glaube, Nürnberg, so wie sie sich über die Saison entwickelt haben, Sven hat gerade eben schon viele Attribute genannt, die sie auszeichnen und die sie momentan auch stark machen. Ich halte Nürnberg für den unangenehmeren Gegner und würde eigentlich auch den Haien eher Ingolstadt wünschen.
Also zur Ausgangsposition sei natürlich nochmal gesagt, ne, wenn Mannheim noch an Köln vorbeikommen möchte, müssen sie nach 60 Minuten gewinnen. Das Gleiche im Prinzip auch bei Nürnberg gegen Ingolstadt. Auch das muss nach 60 Minuten an Nürnberg gehen. Denn sind es nur 2-Punkt-Siege für die beiden, dann ist man punktgleich. Und sowohl Mannheim als auch Nürnberg haben eben die deutlich schlechtere Tordifferenz als Haie bzw. Ingolstadt. Und da sich das, wenn es in die Overtime geht, ja nur um ein Tor dann dreht, wird da nichts mehr, wird da nicht viel passieren. Das heißt, dann wären jeweils Köln und Ingolstadt aufgrund der Tordifferenz auf 7 und 9. Es ist alles zeitgleich. Man wird sehen, was da passiert. Aber wenn wir den Sven schon mal da haben, und wir haben es gerade eben am Anfang ein bisschen spaßig gemacht, ne, mit verschnupfter Saison. Und die Teams haben sich selber eingeholt. Was ist denn in Mannheim passiert, Sven?
Wie lange haben wir denn Zeit, um Gottes Willen? Das ist ja eine eigene
Sendung. Ja, so viel, so weit wollen wir es jetzt nicht ziehen.
Ich will ja jetzt den Scharkbein nicht sprengen, aber Kurzform ist, Kurzform gibt es eigentlich nicht. Also du hast einerseits, das Grundthema ist, dass es die Adler diese Saison nie geschafft haben, die Qualität, die ja in diesem Kader unstrittig vorhanden ist. Also wir brauchen jetzt nicht drüber reden, dass dieser Kader Qualitätsmängel hätte oder so. Aber der Kader, sie haben es nicht geschafft, die Qualität, die vorhanden ist, auf die Straße zu kriegen. Und zwar regelmäßig auf die Straße zu kriegen. Du hattest keine einzige Phase nach dem Saisonstart, der wirklich überragend war. Ich erinnere auch nochmal dran, die Adler waren Erster nach der Vorrunde der Champions Hockey League. Also europaweit auf 1. Und dann kam dieser Bruch mit den Verletzten und auch der Bruch im System. Da hattest du so ein bisschen das Gefühl, Lundskog ist dechiffriert. Dann kam diese vollkommen wilde Entlassung von Lundskog und ja auch von Alavara, also des Managers. Und dann kam mit Aikens ein Coach, der letztes Jahr noch in der NHL tätig war, der bei Anaheim Ducks tätig war. Und dem du dann schon zugetraut hast, qua Biografie das Ganze irgendwie zu drehen und in die Spur zu kriegen. Aber davon war nun leider nichts zu sehen. Du hast auch irgendwie nie das Gefühl, auch bis jetzt, dass du sowas wie eine klare Handschrift erkennst. Wir hatten am, wann war das? Nach der Niederlage, Freitag, gegen Schwenning, mit Corbin und Holzer und Tom Kühnhackl Gespräche geführt in der Mixzone. Das waren die beiden Spieler, die da waren. Und das Gespräch mit Corbin und Holzer hatte ich, glaube ich, im Dezember schon mal ähnlich geführt, wo es genau darum ging, wo er sagt, wir müssen einfach spielen. Wir dürfen nicht mit dem Kopf durch die Wand. Wir müssen als Team denken. Und es geht hier nicht darum, dass der Einzelne glänzt. Er hat dann auch noch das Thema mentale Schwäche aufgemacht. Du kriegst gegen Schwenning ein frühes 0-1 und dann brichst du vollkommen weg. Tom Kühnhackl meinte auf die Frage, die ich dann genau die gestellt hatte, warum kriegt ihr die PS nicht auf die Straße? Wenn ich das wüsste, würde ich ein Buch drüber schreiben. Also es ist auch viel Ratlosigkeit da. Mannheim ist für mich diese Saison so ein Beispiel dafür, wenn du einen Kader zusammenbaust, der aus lauter Starspielern besteht, die gewohnt sind, ganz viel Eiszeit zu haben. Lundskog meinte ja vor der Saison, er hatte, was hat Philipp, so 16 bis 18 Spieler, die letztes Jahr noch Powerplay gespielt haben. Das musst du ja alles unter einen Hut kriegen und du musst dann Spieler, die Stars waren, ihrem alten Team dazu bringen, dass sie dann halt auch mal mit 12 Minuten zufrieden sind an Eiszeit. Und und dann trotzdem diese Fähigkeiten, die sie zu dem Starspieler in ihrem alten Team gemacht haben, einbringen. Und das ist in Mannheim in dieser Saison in keinster Weise gelungen.
Ich glaube, Markus, über Köln haben wir in den letzten Wochen genug geredet, ne, warum es da nicht geklappt hat. Und ich weiß, dass der Sven ja auch ein fleißiger Hörer des Sharkbait ist, also müssen wir das jetzt nicht nochmal auspacken, sondern lassen das jetzt natürlich vor der Partie so ein bisschen stehen. Und wir haben eben schon gesagt, Pre-Playoffs für beide Mannschaften sicher. Heute kam dann raus, dass die Haie das Heimrecht tauschen werden, Markus. Was sagst du denn dazu? Also Spiel 1 auswärts in Ingolstadt oder in Nürnberg am Sonntag und dann Mittwoch und Donnerstag back-to-back in der Arena.
Ja, also die Heimproblematik ist ja schon länger bekannt. Und ja, dieses
wir haben darauf hingewiesen. Hört mal euch die letzten paar Folgen durch.
Ja, haben wir getan. Und ich habe jetzt auch schon von dem einen oder anderen Nachrichten bekommen, beziehungsweise in Gesprächen halt, klang es immer wieder heraus. Es ist ja eigentlich ein Vorteil, wenn die Haie in dem Kader und der Situation erstmal auswärts antreten müssen, ne? Und dann die zwei vielleicht entscheidenden oder die zwei entscheidenden Spiele dann zu Hause haben. Bin ich so ein bisschen geteilter Meinung. Ne? Natürlich kann es einfacher sein, erstmal auswärts zu starten, aber wenn man dann ja sich die letzten Auswärtsspiele auch mal anguckt, da sind dann auch immer wieder so Klopper dabei, wo du sagst, auswärts kriegen sie es halt nicht von Anfang an aufs Eis. Auch da ist ja die Konstante die ganze Saison schon wieder, ne? Auch da die PS, die nicht aufs Eis kommen.
Wobei viertbestes Auswärtsteam der Liga, ne?
Ja, aber trotz alledem. Wie gesagt, du hast halt immer so einzelne Spiele dann dabei, wo du dich halt fragst, wer steht da heute auf dem Eis, ne? Und die Dinger bleiben dir halt auch in Erinnerung. Und davon sind ja, ne, Freitag Wolfsburg ist das letzte Jahr auch gar nicht so lange her, ne? Von daher, es kann von Vorteil sein, aber ich sehe da jetzt nicht unbedingt einen Vorteil oder Nachteil in der ganzen Situation. Ne? Das Entscheidende wird dann halt dieses Mittwoch, Donnerstag, dieses Back-to-Back. Das wird richtig hart. Und je nachdem, wie lange es am Mittwoch geht, ist mal was Neues.
Ja, das kann ja ruhig mit offener Verlängerung auch ruhig mal in die zweite, dritte Overtime gehen. Ne? Dann kann man quasi in der Köln Arena, also in der Lanxess Arena, zelten. Wenn man möchte, ne, einfach an den Ticketschalter gehen. Hier, ich möchte gerne mein Ticket kaufen und ich penne einfach auf dem Platz jetzt schon, weil so lange dauert es nicht mehr, bis Anpfiff zur nächsten
Partie. Bis der nächste Bulli ist, ja.
Ich weiß gar nicht, ob es da tatsächlich Regularien gibt, wie lange zwei Spieler auseinander sein müssen in dem Fall. Aber das jetzt nachzuschlagen, würde wahrscheinlich zu lange dauern. Aber ja, es wird so kommen. Auswärts zuerst, dann eventuell back-to-back in Köln. Und wir nehmen Montag auf. Wir werden es tatsächlich erst Dienstag, geht der Sharkbait erst online. Und ich meine, bis wir online sind, ansonsten hört jetzt an der Stelle ein Schnitt, das Auswärtsspiel der Haie am Sonntag ist um 14 Uhr in Ingolstadt beziehungsweise Nürnberg. Und dann die Heimspiele unter der Woche natürlich 19 Uhr. 30 am Mittwoch und am Donnerstag, dass ihr da auch schon mal die Zeiten habt.
Und Entschuldigung, Sven. Tube. Ein Gedankengang ist mir dann aber doch noch wichtig. Und zwar neben all dem von wegen Arena und so. Aber sportlich ist das natürlich ein riesen Nachteil für die Haie. Also in der Best-of-Seven-Serie oder Best-of-Five braucht man nicht drüber reden, aber in Best-of-Three zuerst auswärts spielen zu müssen.
Ja.
Das ist ein Riesennachteil, den ihr euch da angefangen habt.
Ich habe es heute irgendwo schon mal, ich glaube auf Twitter oder Instagram schon mal geschrieben, mit dieser Serie, wann war das denn? 21, 22, glaube ich, als die Best-of-Three-Serien eben genau so abgelaufen sind, aufgrund der Corona-Restriktion noch, dass man da möglichst wenig reisen wollte, wo jeweils die beiden schlechteren Teams ganz klar im Vorteil waren. Ist das eben jetzt auch für die Haie natürlich ein klarer Nachteil, auch wenn man eben eine bessere Auswärts- als Heimbilanz hat, ne?
Man darf gespannt sein.
Wir werden es am Freitagabend, ich würde sagen, so gegen, ja, ein bisschen später als wir es jetzt haben, also so gegen 22 Uhr circa, werden wir genau Bescheid wissen. Und dann natürlich auch alle Infos wie immer über die Social Media Kanäle verteilen. Es wird die letzte normale Hauptrundenpressekonferenz geben in Köln, wird sie auch wieder stattfinden. Und dann gucken wir mal, Markus, wie schnell wir es vielleicht noch hinkriegen, vor Start der Pre-Playoffs da was aufzunehmen oder eben auch nicht.
Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen improvisieren, aber irgendwas lässt sich machen.
Irgendwas kriegen wir hin, genau. Markus, dein Thema. Willst du es selber anteasern?
Mein Thema. Oh, schon seit Wochen renne ich hinterher. Ja, okay, mein Thema. Ja, wir haben ja jetzt den Sven dann dabei und den verhaften wir jetzt einfach mal dazu, auch seine Votings abzugeben. Ja, Spielerehrung der Saison 2024. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, in der letzten Aufnahme, die einzelnen Kategorien, was haben wir da, was zur Wahl steht. Zum einen natürlich der Spieler der Saison, der Stürmer der Saison, der Verteidiger der Saison, der Torhüter der Saison, Rookie der Saison. Man bedenke, bitte U20-Spieler, ne, sollen es sein. Dann Sonderwertungen wie Most Improved Player, Comeback Player der Saison und zu guter Letzt natürlich noch den Trainer der Saison. Meine Wahl vom letzten Jahr ist ja diese Saison nicht ganz so gut dabei, ne? Mark French, aber ja, mal gucken.
Aber sag du doch mal in die erste Kategorie, mit der du anfangen möchtest, und dann gehen wir mal ein bisschen rein.
Ja, wir fangen natürlich an mit dem Spieler der Saison. Und ich würd glatt den Gast, den Sven, mal bitten, sein Voting zu geben.
Oh Gott, das ist jetzt echt gemein. Aber ja.
So sind wir.
Ich nehme einfach einen Spieler, den ich nächstes Jahr in Mannheim viel auf dem Eis sehen werde. Ihr wisst schon, wer es ist, Nick Mattin. Also finde ich schon überragend, kommt aus der österreichischen Liga in die DEL und liefert so brutal ab, also nicht nur in Punkten, sondern auch in der Art und Weise, wie er spielt, was er macht. Natürlich mit Abstand, glaube ich, die meisten Schüsse aufs Tor abgegeben in der gesamten Liga. Ja, Mattin, mein Spieler des Jahres.
Wäre der erste Verteidiger, der Spieler des Jahres wird, seit Andreas Holmqvist übrigens, 2012, 2013 tatsächlich.
Jetzt schube direkt die Fakten parat.
Ja, ich weiß, sie werden das nie, aber es geht ja um meine
Aussage. Na klar.
Ja, aber
ja, genau, richtig.
Aber Holmqvist ist es ja auch mal geworden, ne? Also warum nicht auch Mattin? Ich bin da bei einem, der es wahrscheinlich über die letzten Jahre lange verdient hat und jetzt endlich auch mal in der Tabelle mit seinem Team dasteht, dass es auch mal wahr werden kann, Jan Obers.
Der Tube mit noch meinen Kandidaten.
Der wieder dieses Jahr wirklich weit, weit vorne steht, was die Scorerliste angeht. Oder was heißt weit, weit vorne? Er ist aktuell führend. Er hat Gregor McLeod am Wochenende überholt mit einem Punkt vorne. Und ja, mit den letzten Jahren, die er ja in der DEL immer schon oben mit dabei war, wenn er nicht gerade mal über einen längeren Zeitraum verletzt war, hat er es, glaube ich, dieses Jahr eher verdient als jeder andere.
Ja, was soll ich dazu sagen, Tube? Du hast alles gesagt, auch mein Spieler der Saison, Jan Obers, kam in den letzten Jahren trotz guter Leistung immer ein bisschen zu kurz weg, also zu wenig Wertschätzung für ihn. Und ich bin der Meinung, diese Saison hat er sich einfach voll und ganz verdient.
Komplette Zustimmung.
Wenn wir den Spieler des Jahres haben, dann starten wir doch jetzt einfach mal auf dem Eis und zwar von hinten nach vorne. Wer ist denn dein Goalie des Jahres, Markus?
Ja, mein Goalie des Jahres, ich hatte zwei in der engeren Auswahl. Der zweite ist Florian Bugel. Aufgrund der Spiele am Ende der Saison, weil er hat, glaube ich, 24 Spiele hat er die Saison gestartet. Habe ich ihn jetzt noch auf die zweite Position gesetzt. Für mich Torhüter des Jahres Christos Gudlevskis.
Sven, bei wem bist du?
Gudlevskis war bei mir in der Auswahl, Eriksson auch. Also ich habe so drei gehabt. Gudlevskis, Eriksson und Eriksson waren die beiden anderen und der dritte, und das wird euch jetzt vielleicht überraschen, aber ich finde, dass Jake Hildebrand einen riesen Anteil daran hat, dass die Eisbären wieder so dastehen, wie sie stehen. Und das war vor der Saison nicht zwingend zu erwarten, wo so die Frage war, was für den geben die Eisbären eine Lizenz aus? War doch nur Durchschnitt in Frankfurt in der DEL. Und ich finde, er hat seinen Wert gezeigt. Frankfurt ist auch nicht so schlecht mit knapp an 92%. Wenn ich es richtig weiß, irgendwas knapp an die
Ja, 91,67, ja.
Ja. Knapp an die 40 Spiele angefangen. Jake Hildebrand, mein Goalie des Jahres. Aber eher aus, ich glaube, aus Leistungsgründen können es auch die anderen haben. Gerade Kuzlewskis, der während der Saison nach Bremerhaven kam und dort wirklich so eingeschlagen hat, wäre auch eine gute Wahl, auf jeden Fall. Uwe.
Honorable Mention, bei mir bekommt Hannibal Weizmann, der statistisch beste Goalie der Liga mit der von der Fangquote her. Er hat allerdings aufgrund seiner längeren Verletzung nur 11 Spiele gespielt, davon allerdings 10 gewonnen. 93,75%. Somit ist es bei mir dann einer geworden, der wurde jetzt auch gerade eben schon mal genannt, Joakim Eriksson. Ja, hat unter den vielen Spielern in der Liga die beste Fangquote knapp vor Jake Hildebrand mit 91,82. Aber viel wichtiger finde ich bei ihm, das sind die Saves Above Average, also die verhinderten Tore über dem Ligaschnitt. Und da hat er knapp 20. Und damit ist er wirklich noch mal um 5 vor Jake Hildebrand, was bei mir dann am Ende den Ausschlag zugunsten von Joakim Eriksson gegeben hat. Und wenn ich gerade so in Plauderlaune bin, dann mache ich direkt weiter beim Verteidiger. Auch der wurde schon genannt, und zwar vom Sven eben als Spieler des Jahres. Und ich sage, als Verteidiger des Jahres kann an Nick Mettinen kein Weg vorbeiführen. Ich glaube, da hat der Sven eben schon alles gesagt, was man an der Stelle sagen muss. Ne, Markus?
Ja, dann mache ich die Sache rund. Auch mein Verteidiger des Jahres ist Nick Mattinen. Das ist halt so ein Allround-Paket. Ne? Und dafür, dass er aus Österreich gekommen ist und wie er sich dann schon zu Saisonbeginn der Liga präsentiert hat, das hat die Saison seinesgleichen gesucht. Und von daher gibt es da für mich keine andere Wahl.
Sven, ich denke, du bist dann, wenn du bei ihm beim Spieler des
Ja.
Jahres bist, auch als Verteidiger des Jahres bei ihm, ne?
Ja, alternativ wäre dann nochmal Tuschkin in Betracht gekommen, wenn ich sozusagen einen anderen hätte nennen müssen, aber Mettin natürlich auch Verteidiger des Jahres, klar.
Kommen wir in den Sturm, Sven.
Es ist so langweilig, aber hey, Jan Urbas, bitte. Müssen wir nicht drüber reden.
Ich habe es
Tube.
tatsächlich versucht, Spieler des Jahres und Stürmer des Jahres. Was ja wirklich sehr häufig bei der DEL1 war, versucht ein bisschen zu trennen und ja, gehe als Stürmer des Jahres tatsächlich ausnahmsweise mal den Haieweg und gehe mit Gregor McLeod.
Gut, auch da stimme ich dir zu, Tube. Ich denn auch hier Gregor McLeod.
Ich hatte ja fast gedacht, du wärst vielleicht bei Sieger Jeglitsch, aber so um das ein
Den
bisschen rund zu machen für dich, aber.
hatte ich auch mit in der Verlosung, aber alles in allem, wenn man die ganze Saison mal Gregor McLeod gesehen hat, was er dem Haie-Spiel gegeben hat, klar, er könnte natürlich in Sachen Torabschluss, hat er noch Nachholbedarf, aber was er spielerisch aufs Eis bringt, und wie er die Offensive gelenkt hat und seine Mitspieler immer wieder in Szene gesetzt hat, das hat mich die Saison beeindruckt und in diesem Fall für mich ausgereicht, um ihn Stürmer des Jahres zu nennen.
Wir gehen hinter die Bande. Markus, ich bleib direkt wieder bei dir. Trainer des Jahres.
Ja, Trainer des Jahres. Wir erinnern uns einfach mal nur an die Vorbereitung zurück, wie wir da über Schwenningen gesprochen haben und wie sich Schwenningen in der Vorbereitung präsentiert hat. Ich glaube, nur wenige hätten da nicht zugestimmt, wenn es geheißen hätte, Steve Walker ist der erste Trainer, der entlassen wird diese Saison. Und wenn man jetzt über die Saison gesehen hat, wie Schwenningen aufgespielt hat und haben sich jetzt mit Platz 6 die direkte Viertelfinalteilnahme gesichert. Und daher bleibt für mich hier keine andere Wahl als Steve Walker. Wobei natürlich auch Thomas Bobisch in Bremerhaven ein aussichtsreicher Kandidat gewesen ist.
Sven, Aikens oder Lundskog? Ich will jetzt von dir mal den Mannheimer Trainer des Jahres wissen.
Mannheimer Trainer des Jahres ist für mich definitiv Johan Lundskog. Da war mit vollem Kader auf Platz 2, sage ich dazu. An der Stelle nur eine Champions Hockey League nach der Vorrunde auf 1. Aber es geht ja um den Trainer der DEL in
Jawohl.
diesem Jahr. Und wir bekamen in der vorletzten Sendung die Frage, wenn wir uns einen Manager und Trainer aus der Liga wünschen dürften für Mannheim, wer es denn wäre. Und ich habe Steve Walker genommen, weil ich das echt überragend finde, was er dieses Jahr geleistet hat. Markus hat alles gesagt. Ich glaube, er ist der wahre Nachfolger von Don Jackson, den wir in der Liga momentan haben. Der ist in Schwenningen unterwegs.
War auch lange bei ihm in der Lehre, muss man ja an der Stelle dazu sagen, ne? Hat das auch sehr verinnerlicht. Ich gehe trotzdem den anderen Weg des Markus und ich gehe mit Popisch, was der dieses Jahr aus Bremerhaven nochmal rausgeholt hat. Und es ist ja schon länger bekannt, dass es sein letztes Jahr in Bremerhaven ist. Respekt dafür, ne? Letzte Saison schon das Team, das hinter München am zweithäufigsten Tabellenführer war, dann verletzungsgebeutelt und dass man das dieses Jahr einfach so aufgenommen hat und ja, wirklich lange oben ist und da jetzt dann am letzten Spieltag die Chance hat, die Hauptrunden, den Hauptrundentitel einzufahren, schon großen Respekt. Die haben Serien die Saison gehabt, da träumen die Haie nachts von. So mit 8 Siegen am Stück habe ich hier 7 Siege und so weiter und so fort. Also da waren wirklich schöne Serien dabei und deswegen Popisch in Bremerhaven zu seiner letzten Saison nochmal für mich der Trainer des Jahres. Kommen wir zum Most Improved Player. Und das ist natürlich eine Sache, die kann man sich so zurechtbiegen, wie man das möchte, wenn man Spieler hat, den man da sehen möchte. Markus, bitte.
Nee, ich möchte, Tube, fang du bitte an. Ich möchte gerne die Sache rund machen am Ende.
Okay, dann fange ich an und ich sage, bei mir ist es Justin Schütz. Top-Torjäger diese Saison in der Liga. Wer hätte ihm das vor der Saison zugetraut? Ist unter den Top, ist nicht ganz unter den Top 10 Scorern, erst aktuell Elfter. Wer weiß, ob das nach der Partie gegen Mannheim nicht nochmal anders wird. Hat einen Riesensprung gemacht aus seiner Münchner Zeit nochmal jetzt nach Köln. Hat gezeigt, dass er da einiges machen kann und deswegen Justin Schütz bei mir. Sven.
Ist jetzt langweilig, aber ich dachte, ich komme ja mal mit einem Haie-Spieler um die Ecke, aber Justin Schütz ist auch meine Wahl. Also man muss schon nochmal sagen, da war in München einer von vielen, ist nach Köln gegangen, um sozusagen mehr Verantwortung zu übernehmen und trotz der Krisenhaie überragender Spieler, also überragendes Jahr von ihm, ist ein absoluter Topspieler der DL in diesem Jahr geworden und zeigt sich jetzt auch so.
Markus, wie willst du das jetzt rund machen?
So, ja, jetzt mache ich die Sache rund. Also, Justin Schütz ist natürlich die logische Wahl. Aber ich habe mich trotzdem für jemand anders entschieden. Und es handelt sich dabei um einen ehemaligen Haie-Spieler, der diese Saison mit seinem Club lange, lange, lange auf dem letzten Platz stand und doch noch die Klasse gehalten hat und meiner Meinung nach sich persönlich auch weiterentwickelt hat, ist zum Führungsspieler geworden, hat Iserlohn auch dahin geführt, wo sie jetzt stehen, nämlich eben beim Nichtabstieg. Und daher fällt meine Wahl hier auf Colin Ukbekile.
Eine ordentliche Wahl, ja, kann man natürlich auch so sehen. In Anbetracht der Zeit des Meetings kürze ich eine Kategorie ab, nämlich die des Rookie des Jahres. Das ist laut DEL Statuten ist es ein U20-Spieler. Wir sind uns alle einig, es können theoretisch nur Veit Oswald und Roman Kechter sein. Und ich glaube, an Veit Oswald führt da einfach keinen Weg vorbei dieses Jahr. Ne?
Absolut.
Danke.
Last but not least, der Comeback Player of the Year. Und ich mache es ganz kurz. Ewigkeiten verletzt, zurückgekommen und direkt gezeigt, warum er so wichtig für die DEG ist, kann für mich nur Kyle Kuminski sein.
Absolute Zustimmung meinerseits.
Sven, bei dir.
Ja, ich habe da noch einen anderen im Angebot. Mein Comeback-Spieler des Jahres, um hier mal ein Mannheim ins Spiel zu bringen, ist natürlich Leon Gawanke. Also,
ja, also lange weg.
Ein Comeback dieses ist noch gibt, mit dem keiner mehr gerechnet hat, dann, dass Leon Gawanke noch für die Adler Mannheim aufläuft. Insofern ist das mein Comeback-Spieler des Jahres.
Sehr schön. Damit, das kann man so, glaube ich, als Ende der Awards stehen lassen. Ja, und damit sind wir natürlich auch schon quasi am Ende der letzten Hauptrundenfolge des Sharkbite angekommen. Wir gucken noch mal gerade, beziehungsweise ich gucke gerade und ich hoffe, ich finde es jetzt schneller als sonst. Wir haben nämlich einen Wunsch für die Playlist bekommen. Und zwar Throne von Bring Me the Horizon haben wir da bekommen vom Tim. Und Sven, du als Gast darfst dir natürlich auch etwas für die Playlist wünschen. Es gibt nur einen Haken dabei, was auf unsere Playlist kommt, muss im weitesten Sinne mit dem Begriff Rock in Verbindung gebracht werden.
Hab ich einen kleinen Moment oder muss ich jetzt direkt? Weil dann, wenn es direkt sein muss und im weitesten Sinne mit Rock, dann Audrey Horn, This is War.
Das nehmen wir doch direkt auf. Schick. Also spontan ist immer am besten, ne?
Und grandiose Liveband, wer die noch nie gesehen hat.
Und für euch an der Stelle vielen Dank, dass ihr die Hauptrunde immer bei uns wart. Wir gehen natürlich mit in die Playoffs. Wir versuchen da am Samstag irgendwie irgendwas hinzukriegen in Vorbereitung auf die erste Playoff-Runde. Sven, an der Stelle vielen Dank für deine Zeit. Trotz der leicht anfliegenden Erkältung?
Sehr gerne, für euch doch jederzeit und danke für die Einladung. Für die zwei Spiele Pre-Playoffs machen wir dann keine eigene Sendung mehr.
Ihr seid aber auch momentan ja auch eher so die Monatsvariante des Podcasts.
Hallo, uns gab es innerhalb der letzten zwei Wochen zweimal. Also das ist für unsere Verhältnisse schon, wir leben von dem Überraschungsmoment und außerdem setzen wir auf Qualität. Außerdem gibt es ja bei den Adlern nicht so viel zu erzählen. Wir bekamen die Tage den Vorwurf, es wird sich bei uns alles wiederholen. Dann haben wir dem Kollegen geantwortet, dass sich auch bei den Adlern das jedes Jahr wiederholt seit Jahren. Insofern.
Das macht die Sache einfacher. Also wer das natürlich hören will, und wer es gerade nicht weiß beim Sven, das ist der Podcast der Mannheimer, das Eiszeit.fm. Unter dem findet ihr den auch unter den gängigen Social-Media-Plattformen Facebook, Twitter, Blue Sky und natürlich auch bei Instagram.
Kein Twitter mehr.
Kein Twitter mehr, Entschuldigung.
Ist noch da, aber wird nicht mehr bespielt.
Wird nicht mehr bespielt, okay. Aber bei Blue Sky seid ihr, von daher. Da sind wir ja noch nicht. Planen das auch schon seit einem halben Jahr, aber kriegen es irgendwie nicht ganz auf die Kette. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, Sommerpause.
Dann muss natürlich auf eure Playlist Mr. Blue Sky von ELO drauf irgendwann mal.
Ja, vielleicht, wenn wir dann soweit sind, dann könnte das gut sein, dass das kommt. Markus und Sven, ich lasse euch natürlich nicht hier raus, ohne von euch noch zu erfahren, wer gewinnt denn eigentlich am Freitag?
Sven, bitte.
Derjenige, der in den Pre-Playoffs gegen Ingolstadt spielen darf.
Na toll. genau. Wir gucken parallel zum Spiel Ingolstadt gegen Nürnberg und dann entscheiden wir während des Spiels, wer das gewinnt in Köln.
Ja, ich bleib dabei, aufgrund der letzten Dinge, die ich gesehen habe, können es tatsächlich eigentlich nur die Haie sein, die gewinnen am Freitag. Aber wie gesagt, das ist auch wahrscheinlich, weil ich von den Adlern eher nur die schlechten Sachen gesehen habe als die guten. Deswegen hat es vielleicht genau umgekehrt gesehen, obwohl ich in Wolfsburg war und das alles andere als schön war.
Aber wollt ihr etwas sagen, dass am Freitag kein Game of the Year Kandidat?
Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Knapp geschlagen von Regensburg gegen Selb oder so.
So ungefähr. Ja, dann danke. Lieber Sven, nochmal danke. Markus, wenn ihr uns schreiben wollt, sharkbitepod@gmail.com, folgt uns auf Social Media, überall unter sharkbite_pod zu finden. Und wie gesagt, wir hören uns am Wochenende wieder mit der Vorschau auf die Pre-Playoffs, vielleicht eine etwas kürzere Variante. Irgendwas kriegen wir da schon hin. Pressekonferenzen, wie gesagt, gibt es in Wolfsburg nicht. In Ingolstadt waren wir nicht. Insofern auch keine O-Töne an dieser Stelle heute. Kommt gut durch die Woche, durchs Spiel am Freitag. Und dann hören wir uns in den Playoffs wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
Ciao.